Free FM
auf 102,6
Megahertz.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm. Die Sendung Eine Stunde mit, die gibt es alle vier Wochen mit einem Gast von der Uni Ulm. Und auch heute haben wir wieder einen Gast, eben von jener Uni Ulm. Und ich begrüße sehr herzlich den Institutsleiter vom Institut für Geriatrische Forschung, den Herrn Professor Dr. Michael Denkinger. Herzlich willkommen, Herr Denkinger.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie waren noch nie bei uns. Deshalb stellen Sie sich vielleicht mal ganz kurz vor mit Ihrem akademischen Werdegang, was Sie so alles gemacht haben, bevor Sie dann den Ruf an die Universität Ulm bekommen haben.
Ja, das ist wie oft in der Geriatrie ein bisschen bunter. Ich habe mich eigentlich, habe ich in Freiburg studiert und mich dann eigentlich sehr früh für die Sportmedizin interessiert, habe dann aber gemerkt, dass das eher so eine Steigerungsmedizin ist und keine heilende Medizin. Gerade in Freiburg, Jan Ulrich, die einen oder anderen werden sich erinnern, war das nicht so dolle. Habe dann sehr gerne Innere und Neurologie gemacht, mich dann eigentlich so ein bisschen dafür entschieden, erstmal Innere zu machen, da ich dachte, da habe ich eine gute Basis. Bin dann auch da hängen geblieben, wie das oft so ist, war aber immer neurologisch interessiert und da kommt man sehr schnell in dieses Fachgebiet Geriatrie auch. Habe dann ein Stipendium der Bosch-Stiftung bekommen, das war ein großes Glück. Damit nach Ulm damals gegangen, wir hatten schon zwei Kinder in Freiburg, war eine durchaus komplexe Situation. Meine Frau ist dann irgendwann auch nachgekommen. Ursprünglich wollte ich nur 2 Jahre in Ulm bleiben, dann wieder zurückgehen. Ja, und jetzt sind wir schon seit einiger Zeit in Ulm. Hatte dann nochmal so Zeit erst in der Agaplesen Bethesda Klinik für Geriatrie und dann nochmal in einem Labor auch an der Uniklinik. Und von dort wurde ich dann berufen. Das hat eine nicht so schöne Vorgeschichte, weil mein Chef damals auch verstorben ist frühzeitig. Mit Mitte 50, sodass diese Stelle frei wurde. Und da habe ich mich ganz normal drauf beworben und bin dann auch berufen worden. Und jetzt mit diesem Institut, das gibt es seit 3 Jahren, das ist nochmal eine extra Ausschreibung gewesen, die wir dann gewonnen haben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und damit hat sich jetzt dieses Institut für Geriatrische Forschung etabliert. Und ich bin gleichzeitig Chefarzt an der Bethesda-Klinik, also sozusagen habe 2 Hüte auf.
Und ist es dann ganz gerecht 50-50 getrennt oder arbeitet es so verzahnt so ineinander, dass man das gar nicht trennen kann, auch inhaltlich?
Es ist im Grunde, bei mir sind es halt diese 2 Hüte, die deutlich werden, dadurch, dass ich diese 2 Positionen habe. Aber ein medizinischer Chefarzt hat meistens mehrere Hüte auf. Er muss ja die Forschung und Lehre leiten und hat gleichzeitig die Krankenversorgungsaufgaben. Bei mir sind es ganz korrekt 49% am Institut und 51% an der Bethesda-Klinik. Also mein Hauptarbeitgeber ist das Bethesda.
Okay, gut. Haben wir das geklärt. Jetzt kommen wir mal zur Geriatrie. Wie ist das eigentlich so generell entstanden? Also jetzt, dass eine Neurologie und Osteopathie oder Innere, dass man das trennt von den Körperteilen her, macht ja Sinn. Aber Geriatrie, das ist ja dann irgendwie alles. Wie kam es dazu, dass die Geriatrie selber als eigenständiger medizinischer Zweig entstanden ist? Wann hat es angefangen?
Das hat so in Deutschland deutlich später angefangen als zum Beispiel in angelsächsischen Ländern. Also es gibt so Vorreiter der Geriatrie, das geht bis in die über 100 Jahre zurück. Der Ignatius Nascher zum Beispiel, der in Wien tätig war, oder auch Sir William Osler in den USA und andere. Die haben schon mit älteren Menschen gearbeitet, aber es gab noch nicht dieses Fachgebiet Geriatrie. So richtig die Geburtsstunde der Geriatrie ist eigentlich so in den 70er Jahren durch die Dr. Marjory Warren, die war Chirurgin und hat in England damals bemerkt, dass viele der Menschen in diesen Krankenhäusern einfach liegen geblieben sind. Man hat die nicht mehr rausgekriegt. Es wurde immer mehr zu so Pflegeeinrichtungen, Versorgungsanstalten und die sind aber zwar noch medizinisch irgendwie therapiert worden, aber keiner hat diese Menschen rausgeholt aus dem Bett. Und so hat sie zunehmend angefangen, auch mit Physiotherapie, mit aktivierender Pflege zu arbeiten, die Leute wieder aus dem Bett zu holen. Und siehe da, es haben doch einige Menschen plötzlich geschafft, wieder aus dem Bett rauszukommen, selbst hilfefähig zu werden und konnten dann auch entlassen werden. Und das war damals in der Tat ein großer Erfolg. Das hat dazu geführt, dass diese Art von Kliniken, die dann irgendwann als altersmedizinische, als geriatrische Kliniken geführt wurden, gerade in England immer mehr wurden. Und das hat sich so ein bisschen rumgesprochen dann in Europa, in Deutschland eben auch. In Deutschland ist es in der Tat dann eher so späte 70er, Anfang 80er dann aufgenommen worden, sodass Geriatrie hier bei uns schon ein junges Fach ist. Und es ist so ein bisschen ein Querschnitt zwischen der allgemein inneren Medizin, das so ein bisschen als Grundbasis, dann Neurologie gehört mit dazu, ein bisschen Psychiatrie, ein bisschen Traumatologie, ein bisschen auch allgemeinmedizinisch, aber bei uns eigentlich primär stationär. Also sind eigentlich alle Geriaterinnen und Geriater sind stationär. Und die Hausärztinnen und Ärzte, die machen natürlich auch geriatrische Versorgung ambulant. Das macht aber nicht die Geriatrie in Deutschland. Da müssten wir noch viel mehr in Kooperation kommen, glaube ich.
Gibt es dann da auch Schwerpunkte, dass Sie sagen, jetzt bei sich an der Uni haben Sie den geriatrischen Schwerpunkt oder umfasst Geriatrie immer ganz generell das gesamte breite Spektrum, wie Sie es gerade genannt haben?
Auch eine sehr, sehr schöne Frage, weil das in der Tat so ein bisschen das Thema ist, wo wir auch aufpassen müssen. Also die Geriatrie ist ja ein bisschen auch, man kann es vergleichen mit dem Gegenpart der Pädiatrie. Auch da ist es so, dass viele Patienten je nach Krankheitsbild, zum Beispiel auch von Spezialfachgebieten, Kardiologen behandelt werden, auch wenn sie noch Kinder sind, 16 Jahre alt. Auf der anderen Seite gibt es halt Pädiater, die zum Beispiel wie die Mukoviszidose, zystische Fibrose-Erkrankungen, die werden jetzt inzwischen deutlich älter, diese Patienten, die werden auch noch von Pädiatern behandelt, weil die mit 40 halt immer noch der Pädiater sich am besten mit diesem Krankheitsbild auskennt. Ne? So hat es so Überschneidungen. Man kann das nie klar trennen. Und trotzdem kann man sagen, dass Kinder andere Arten von Krankheitsbildern haben. Es gibt unterschiedliche Häufigkeiten von bestimmten Krankheitsbildern. Es gibt Krankheitsbilder, die gibt es nur bei Kindern. Und es gibt Krankheitsbilder, die gibt es bei Kindern nicht, die gibt es eher bei Erwachsenen, sodass das die Pädiatrie sich als eigenes Fach herausgestellt hat. Und in der Pädiatrie gibt es jetzt inzwischen wieder einzelne Unterfächer, ne? Die Neonatologie und die Onkologie, die pädiatrische Onkologie, die natürlich auch wieder mit der normalen Erwachsenenonkologie zusammenarbeitet und so weiter. Und so ist es natürlich bei der Geriatrie auch. Irgendwo sind es ältere Menschen. Und die Frage ist immer, was ist alt? Verschiebt sich ja auch mit der Zeit. Ne? Also früher hat man so 65 plus, inzwischen muss man sagen, bei uns in Bethesda ist der Altersschnitt bei 84 Jahren. Also sind es natürlich meistens 70, 75, 80 plus Patienten. Und dann wollen wir als Geriater auch nicht jetzt weitere Subgruppen haben, also Kardiogeriatrie. Es gibt natürlich solche Überschneidungen, aber eigentlich ist die Geriatrie schon das Fachgebiet, das versucht, von der körperlichen Funktion mit Jerry Warren, die die Leute mobilisiert hat, die Funktion in den Vordergrund stellen und die einzelnen Organsysteme eher in den Hintergrund den Überblick behalten. So soll es laufen.
Das heißt, wenn Sie dann solche Besprechungen über die Patienten haben, dann ist es auch die Regel, dass dann der Kardiologe, Neurologe oder Orthopäde mit dabei ist, aber den Hut hat sozusagen die Geriatrie auf, weil die die Gesamtrichtung vorgibt. Kann man sich das so vorstellen?
Das sage ich nur nicht ohne meinen Anwalt. Nein, natürlich könnte man sagen, und ich glaube, das ist auch gar nicht so doof grundsätzlich, wenn es immer ein Fachgebiet gibt, das ein bisschen den Überblick behält. Das kann die allgemeine Innere sein, das kann je nach Schwerpunkt ein allgemein neurologischer orientierter Arzt sein, das kann der Allgemeinmediziner sein. Aber natürlich gibt es fachspezifische Aspekte. Und die gibt es natürlich für den Altersmedizin-Geriater, der den Überblick hat, Stichwort Frailty, Schluckstörung und so weiter auch. Da haben wir schon auch unsere Spezialitäten. Aber ideal ist es, wenn wir den Überblick haben, schauen, wo muss man am ehesten ran. Und dann, wenn wir sagen, hier ist fachspezifisch ein Thema, aber das können wir als Geriater nicht lösen. Ich sage mal ganz einfach eine Schenkelhalsfraktur. Ich will nicht anfangen zu operieren. Das soll der Orthopäde oder der Unfallchirurg machen. Der macht das viel besser. Danach ist der Patient mit seinen 10 anderen Diagnosen aber, glaube ich, gut bei mir aufgehoben. Da hat der Unfallchirurg vielleicht wieder gesagt, er will ja operieren und das richtig machen und soll das auch gut machen, aber hat mit den internistischen, neurologischen Diagnosen wieder seine Probleme. Wenn wir jetzt ein wahrscheinlich vor allem neurologisches Problem haben, dann holen wir uns gerne Neurologen dazu. Bei mir in der Klinik, das passt vielleicht auch gut dazu, sind ein Oberarzt ist Neurologe, zwei Oberärzte sind Internisten und eine Oberärztin ist Allgemeinmedizinerin. Und so sieht man, dass die Geriatrie grundsätzlich schon so ein bisschen verschiedene Schwerpunkte versucht zu verknüpfen, aber im Einzelfall sich dann die Experten dazu holt.
Jetzt kann man ja natürlich das nicht nur von der Sichtweise der Patienten oder von Ihnen sehen, sondern man sieht es ja auch mal von der Rolle innerhalb der Gesellschaft. Das ist ja auch ein ganz großer, wichtiger Auftrag, den Sie da leisten, diese stabile Versorgung. Wo würden Sie da die Schwerpunkte setzen, wenn Sie das jetzt mal die Geriatrie aus Sicht der Gesellschaft sehen?
Sie stellen wirklich hervorragende Fragen. Also diese andere Schnittstelle, die natürlich die Geriatrie hat, einfach durch ihren Fokus auf Altersmedizin, ist die Gerontologie. Und die Gerontologie ist im Grunde alles oder jedes Fachgebiet, das sich mit Alter beschäftigt. Das kann politisch, Psychologie, Soziologie, also diese ganzen Fachgebiete, die sich mit alten Menschen beschäftigen und auch wie die versorgt werden sollen. Und da hat natürlich die Geriatrie eine viel eine sehr, sehr große Schnittstelle, weil sie sich nicht auf die Organe primär beschränkt, sondern sie möchte den ganzen Menschen sehen mit seinen Ressourcen, nicht nur seinen Defiziten, sondern seinen Ressourcen und seiner Umgebung. Das kommt sehr stark auch von diesem Aktivitätsbegriff der WHO. Ja, diese Frage, was ist Aktivität? Da gehört natürlich die Umgebung dazu. Kann ich überhaupt aktiv werden mit meinen Einschränkungen? Zum Beispiel, ich habe eine Schenkelhalsfraktur, sitze vor allem im Rollstuhl, bin dann in meinem Haus mit Treppen, mit ohne Aufzug. Ohne Aufzug wird es schwierig, zum Beispiel in die Kirche zu gehen oder zum Einkaufen zu gehen. Mit einem Aufzug kann ich das plötzlich, wenn ich mit meinem Rollstuhl umgehen kann. Und so ist es natürlich eine ganz starke gesellschaftliche Sache, wie auch bei Menschen mit Behinderung. Da gibt es durchaus sehr, sehr viele Überschneidungen natürlich, weil das Patienten sind, die immer funktionell eine Einschränkung haben und wir primär eben von dieser Selbsthilfefähigkeit aus denken. Man nennt es auch in der WHO diese internationale Klassifikation der Funktion, ICF. Im Gegensatz zu den Medizinern, die sich eigentlich immer mit dem ICD, dem International Classification of Diseases, beschäftigen. Und so sind wir sehr viel mehr funktionsorientiert und damit mit den Gerontologen sehr eng auch verbunden.
Mhm. Das heißt, dieser Gedanke, der steht da immer im Vordergrund. Jetzt gefühlt ist es ein Feld, das in den letzten Jahren sehr geboomt hat. Das heißt, diese geriatrischen Kliniken, schießen sie wie Pilze aus dem Boden? Ist es ein Boom oder täuscht mich da meine Wahrnehmung?
Sie schossen. Sie schießen gerade nicht mehr. Sie schließen eher. Das ist ja fast schon eine Alliteration. Aber in der Tat, es ist zumindest gingen, jetzt gerade die geriatrische Reha zugemacht, weil sie sich einfach nicht gerechnet hat, was bitter ist, weil wir brauchen eigentlich die Plätze. Demografie ist, glaube ich, ein Stichwort, das wollen wir hier nicht näher ausführen. Das heißt, wir haben den Bedarf und wir haben... Geriatrie ist ja nicht immer sexy. Ne? Ich meine, gerade, wenn ich so sagen darf, für die Pflege ist das auch teilweise ein harter Beruf. Die Patienten sind oft sehr aufwendig, möglicherweise dement, möglicherweise inkontinent, möglicherweise, man nennt es fordernde Verhaltensweise. Wir haben gerade auch eine Patientin auf Station, die mit dem Stuhl, so gut sie das konnte, die ist noch relativ kraftvoll um sich geworfen hat oder mit anderen Dingen, schwierig auch mit umzugehen. Es gibt natürlich auch viele Patienten, mit denen man gut umgehen kann, aber es ist nicht einfach. Und deswegen ist natürlich eine Geriatrie aufzumachen, zu führen und dann auch zu finanzieren für eine Gesellschaft durchaus ein Thema. Es war so, dass viele dieser kleinen Kliniken gemerkt haben, wir haben ja viele alte Patienten, lass uns eine Geriatrie aufmachen. Dafür gibt es aber natürlich, Gott sei Dank, muss ich auch sagen, solche Strukturkriterien, die gewisse Voraussetzungen notwendig machen. Man braucht einen Facharzt, also jemand, der Geriatrie kann. Man braucht Pflege, die sich mit geriatrischen Patienten, da gibt es auch solche Ausbildungsanteile, umgehen kann. Man braucht Therapeuten, die so eine bestimmte zusätzliche Ausbildung haben und so weiter. Man braucht entsprechend auch das im Nacht- und im Tagdienst, müssen die Leute auch anwesend sein können. Also man kann nicht einfach 10 oder 20 Betten Geriatrie aufmachen, das klappt dann schon. Und so haben viele gemerkt, das ist ja aufwendig und das Geld, was wir dafür kriegen, reicht vielleicht doch nicht ganz, sodass jetzt in letzter Zeit immer mehr auch gemerkt haben, das wird nichts, das hat was mit Krankenhausreform auch gerade zu tun. Herr Lauterbach verändert gerade die ganze Politik in der durch die Gesundheitsreform und aktuell ist es für viele Kliniken nicht mehr so attraktiv, das einfach aufzumachen. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass alle ein bisschen abwarten, wie es weitergeht. Und in der Zeit geht gerade vieles kaputt, nicht nur Geriatrien.
Jetzt sind Sie als Leiter ja nicht nur mit der Umsetzung, sondern eben auch mit dieser Politik natürlich befasst, immer mit der Finanzierung selbstverständlich. Mhm. Was würden Sie sich denn jetzt mal wünschen, wenn wir jetzt mal die Reform ansprechen, wenn Sie jetzt Wünsche äußern dürfen? Wo sind die großen Felder, wo Sie sagen, da muss man die Geriatrie anders aufstellen? Oder sagen Sie vom Grundprinzip her, sind Sie eigentlich relativ zufrieden?
Eine sehr große Frage. Ich versuche das kurz, also so kurz wie möglich zu beantworten. Ich denke, dass wir noch eine viel bessere sektorenübergreifende Versorgung brauchen grundsätzlich. Das hat nicht nur mit der Geriatrie zu tun, aber in der Geriatrie zeigt sich das sehr, sehr stark. Warum? Wir haben Menschen, die oft nicht für sich selber sorgen können. Wir brauchen viel Angehörigenarbeit. Wir haben sehr häufig diese Transitionsprobleme, dass jemand vorher selbsthilfefähig war und sich dann etwas bricht, oft eben dieser berühmte Schenkelhals oder Becken oder Wirbelkörper. Und wenn Sie oder ich wir uns etwas brechen, dann kriegen wir einen Gips und können eigentlich zu Hause schon wieder komplett alleine funktionieren. Wir brauchen mal ein bisschen Hilfe, weil wir beide Arme im Gips haben, wenn wir Fahrrad gefallen sind. Aber das ist für ältere Menschen was anderes. Sie sind dann oft nicht mehr in der Lage, sich selber zu versorgen. Und da dann haben wir im Krankenhaus Medikamente umgestellt. Die haben wir noch an der Erkrankung und so weiter und so weiter. Und der Patient geht nach Hause. Der Hausarzt kümmert sich dann darum, liest unseren Brief, versucht es dann umzusetzen, hat aber keinen direkten Kontakt mehr mit uns. Was ganz schwierig ist, weil er einfach die Zeit auch nicht hat, sich ständig irgendwie auszutauschen. Versucht auch sein Bestes oder ihr Bestes. Und dann wird es aber trotzdem nicht optimal. Also diese Schnittstelle zwischen Krankenhaus und Praxis ist sehr, sehr wichtig. Auch die Frage, wie war der Patient die Jahre davor gewesen? Ne? Zum Beispiel solche, wir als Geriater würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir jedes Jahr so einen, wenn der Hausarzt jedes Jahr so einen kurzen Gehtest mit dem Patienten machen würde. 4 Meter, Patient läuft, hat eine Gehgeschwindigkeit von 1,2 Meter pro Sekunde, also man misst die Zeit durch die 4 Meter und dann sieht man, so schnell ist der Patient gelaufen. Und das hat sich für mich die letzten Jahre immer mehr verringert. Und dann kann ich sagen, okay, da ist schon ein Abbau passiert und dann kann die Ziele nach so einem Akutereignis, nach einer Fraktur dann anders setzen, als wenn jemand davor immer komplett fit war. Dann kann man viel eher auch sowas wieder erreichen, als wenn jemand schon vorher abgebaut hatte. Und so kann man natürlich ganz anders steuern, wenn wir solche funktionellen Aspekte mit integriert hätten. Auch da wieder Schnittstelle, macht der Hausarzt das und bringt es dann mit in das Krankenhaus, kriege ich die Information, sowie den Laborwert. Ja, wir nennen das auch einen weiteren Vitalparameter, so eine Gehgeschwindigkeit, kann auch wie eine Herzfrequenz und Blutdruck ein Vitalparameter sein, dann wäre das auch wunderbar. Und da gibt es noch viele andere Aspekte, vielleicht können wir da gleich noch im Weiteren drüber nachdenken. Vielleicht ein Satz noch, der Bundesverband Geriatrie hat solche ambulant-geriatrischen Zentren vorgeschlagen, was ich grundsätzlich ganz sinnvoll fände, in denen man diese geriatrischen Ambulanzen, sowas gibt es eigentlich, in Zusammenarbeit mit den Hausärzten, müssen die laufen, mit ambulanten Rehas, stationären Rehas und diesen ganzen ambulanten Angeboten verknüpft als ambulant-geriatrische Zentren. Sowas fände ich zum Beispiel sehr schön, wenn wir sowas etablieren könnten. Gerade in der Gesundheitsreform ist zum Beispiel dieses Level 1i, das ist so ein Krankenhausart, die so eine Basisversorgung machen und die niedergelassen mit integrieren, eine Idee. Aber da ist noch unglaublich viel zu diskutieren. Ich bin gespannt, A, ob es funktioniert und B, ob es überhaupt kommt.
Ist ja ein prinzipielles Problem in unserem System. Wir haben sehr, sehr viele Spezialisten, aber wir haben verschiedene Abrechnungen. Als Patient komme ich mir dann manchmal so vor, dass ich den Überblick behalten muss, weil ich muss gucken, dass ich meine Unterlagen zum richtigen Arzt bringe, Termin aus, und dann macht der halt sein Ding. Wie es dann weitergeht, je nachdem. Also das ist, denke ich mal, schon ein großes Thema. Sind natürlich Mediziner aber auch jetzt nicht unbedingt so sozialisiert, dass sie sich gerne was vorschreiben lassen, oder bin ich da etwas voreilig?
Nein, sind sie nicht. Wir haben im Augenblick sehr, sehr viele verschiedene Systeme, weil natürlich keiner so das große Ganze angepackt hat. Thema Primärversorgung, wie es jetzt in den Niederlanden ist. Sollen wir alle, wollen wir alle erstmal zum Hausarzt gehen müssen, der dann zu einem Facharzt überweist? In den Niederlanden sind die vor allem am Krankenhaus. Das ist jetzt, was der Herr Lauterbach gerade mit einer neuen Kommission vor ein paar Tagen als Planpapier rausgebracht hat, wo es eigentlich um diesen Abbau der doppelten Facharztschiene geht. Da ist natürlich erstmal ein großer Widerstand, verstehe ich auch, weil wir haben eigentlich ein sehr gut funktionierendes Facharztsystem bei uns. Warum sollte es jetzt alles nur noch an den Krankenhäusern stattfinden und wir die Primärversorgung dort machen? Andererseits, sehe das glaube ich auch viele Ärztinnen und Ärzte so, gibt es auch viel unnötige Untersuchungen und viele Sachen, die man hätte besser steuern können, weil Leute natürlich, ich sag mal, wenn sie Kopfschmerzen haben, vielleicht gleich zum Radiologen gehen und sich ein CT machen lassen, so ungefähr, bevor mal der Hausarzt drauf geguckt hat oder jemand anderes. Also ich denke, wir hätten da auf jeden Fall bessere Steuerungsnotwendigkeiten. Wie genau, finde ich extrem schwer, da den richtigen Überblick zu haben und das auch anzusagen. Was ich mir extrem wünschen würde, was, glaube ich, vieles besser machen würde, wenn wir eine elektronische Gesundheitskarte hätten, die dann am Ende so funktioniert, dass man das einfach auslesen kann. Wenn wir da zurück den Schlenker zur Geriatrie machen, können Sie sich vorstellen, dass die 80-Jährige mit einer leichtgradigen Demenz und dem Sohn in Hamburg wohnend, wenn sie bei mir hier auftrifft, den Code ihrer Gesundheitskarte sagen kann? Ich nicht.
Gut, Deutschland und die Digitalisierung ist nochmal ein anderes Thema. Die E-Akte, die sollte es ja schon länger, die Patientenakte sollte es ja schon länger geben. Mhm. Das sind natürlich die Richtungen, wo jeder sagt, klar, wenn es endlich mal die Systeme zusammengeführt werden, wenn jeder Arzt die gesamte Historie und die Anamnese bereits hat, muss man auch, die fallen ja auch viele doppelte Sachen weg. Ja, ganz klar, das ist eine ganz, ganz große Sache, die natürlich jetzt nicht nur die Geriatrie betrifft, sondern das gesamte Gesundheitssystem, aber da sind Sie ja mit drin. Jetzt kommen wir mal von der Politik zu spezielleren Themen, die Sie machen, weil Sie machen ja auch eine Forschung, also quasi schwerpunktmäßig inhaltlich, gehen wir jetzt mal rein. Da wird bei Ihnen, wenn ich da richtig informiert bin, ein Schwerpunktthema ist da Delir und Verwirrtheit. Woher kommt das, die Verwirrtheit? Ab wann ist es ein Krankheitsbild? Weil der verwirrte Professor, das ist ja so der geflügelte Wort, ja. Der hat ja noch keine Diagnose, denke ich mal. Ne?
Ich glaube, so nach einer Dreiviertelstunde Interview könnte ich auch delirant sein. Das ist natürlich fließend und es ist nicht so wie bei einem, aber selbst, das ist ja, ich fange mal ein bisschen kleiner an, selbst beim Herzinfarkt denkt man ja, das ist ein ganz eindeutiges Krankheitsbild. Ist es aber gar nicht. Auch das ist oft eine Labordiagnostik. Es gibt eindeutige Herzinfarkte, die haben dann im EKG eine entsprechende, zeigt sich da was und dann gibt es einen Laborwert und wenn das zusammen ist, kann man sagen Herzinfarkt. Aber es gibt so Nuancen, das nennt man dann eine Nicht-ST-Hebungsinfarkte und dann ist es bei den alten Leuten wieder so, dass diese Laborwerte sowieso höher sind, weil die Nieren schlechter sind und dadurch wird der Wert insgesamt höher und da kann man gar nicht mehr so ganz genau sagen, ist es jetzt ein Herzinfarkt oder ist es kein Herzinfarkt. Also wenn man solche Sachen anfängt, dann kann man jetzt mal fragen, was ist denn mit dem Delir? Was ist denn der Verwirrtheitszustand, der noch normal ist, wenn vor allem ein Patient vielleicht vorher schon eine leichtgradige Demenz hatte und dann eine Operation am Schenkelhals bekommt oder an dem Knie, was so weh tut, elektiv, eine Operation, also von ihm geplant, nicht weil er draufgefallen ist und dann wieder aus dieser OP rauskommt und plötzlich doch ein bisschen mehr durcheinander ist als vorher. Man kann das natürlich messen, aber das sind Kriterien, Fragebögen, die man da macht oder so Assessments nennt man das, Instrumente. Und dann kann man damit sagen, der Patient ist über einen bestimmten Cut-off an Punkten. Die Rheumatologie hat auch sowas ganz viel. Ne? Was ist denn echtes Rheuma? Wenn vor allem der Laborwert nicht positiv ist, kann man trotzdem Rheuma haben, wenn so und so viele Kriterien, Hauptkriterien und Nebenkriterien erfüllt sind. So ein bisschen ist es mit dem Delir auch. Aber typisch für ein Delir, für delirante Patienten ist, dass sie nicht mehr jetzt wie ein klassischer Demenzpatient sich nicht an Sachen erinnern, sondern dass sie, wenn sie psychomotorisch auffällig sind, zum Beispiel so nestelig werden, dass sie immer wieder wegschlafen, dann wieder wach werden, dann sehr unruhig, sehr aufgeweckt plötzlich, dann wieder schlafen, weg sind, wie wenn sie gar nicht kaum wach zu kriegen sind, also wie wenn sie ein Medikament genommen haben zum Schlafen zum Beispiel. Das ist so typisch für so diese unterschiedlichen, sehr fluktuierenden Verläufe, das ist typisch für ein Delir und damit erkennen wir das. Und dann versuchen wir es zu behandeln. Aber das ist ein anderes, schwieriges Thema.
Was ist daran so schwierig, die einzelne Diagnostik oder dann die Medikamentation? Oder wie behandle ich das ganz prinzipiell? Mit Mobilisierung werde ich allein da ja wahrscheinlich nicht mehr weiterkommen, oder?
In der Tat ist das, wie man so oft sagt, und das ist in der Geriatrie halt leider oft so, es ist nicht eine Ursache und es ist auch nicht ein Medikament oder eine Therapie wirksam, sondern man muss multifaktoriell daran gehen. Und im Delir ist das Wirksamste in der Tat nicht diese starken neuroleptischen Medikamente wie Haldol, das kennt man vielleicht noch, was auch bei Psychosen oder Schizophrenie gegeben wird. Das kann man zwar geben, weil damit die Leute einfach erstmal runterkommen, vor allem wenn sie sehr agitiert sind, sehr unruhig. Das ist dann das hyperaktive Delir. Gegenteil ist das hypoaktive, da schläft der Patient und man entdeckt das Delir gar nicht so richtig. Aber das ist nicht alleine hilfreich, das kann nur im Akutfall vielleicht ein bisschen beruhigen, aber es macht nicht das Delir weg. Das Einzige, was das Delir verbessert, ist, wenn man die Leute aktiviert, also eine Hilfe zum Beispiel nach Operation oder wenn jemand mit einer Lungenentzündung kommt, auch da kann man schweres Delir kriegen, Angehörige dazu nehmen. Am besten, wenn der Patient nach der OP aufwacht, sollte der Angehörige, die Angehörige direkt da sein, möglichst früh anwesend sein. Dem Patienten die Uhrzeit sagen, mit ihm eine Biografiearbeit machen, ihm das vorlesen, was ihn interessiert. Mit ihm was spielen, ihm Sachen sagen, wo er jetzt ist, ihm immer wieder einfache Dinge darzulegen, einen Kalender im Zimmer zu haben, eine digitale und analoge Uhr, je nachdem, was der Patient, für den Patienten leichter ist, im Zimmer sichtbar zu haben, dass er sich immer wieder reorientieren kann. Ich habe das immer verglichen, das Delir, und ich glaube, das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen, wenn man mal im Hotel aufgewacht ist und so Millisekunden gebraucht hat, wenn man sich wach geworden ist, geguckt hat, wo bin ich denn eigentlich? Und dann weiß man aber sofort wieder, wo man ist. Dieses hört quasi im Delir nicht auf, dieses, wo bin ich denn eigentlich? Also ist die Reorientierung extrem wichtig. Und da helfen halt vor allem diese multifaktoriellen Angebote, aber keine Tablette.
Also Aktivierung ist sozusagen eines der großen Gebote generell im geriatrischen Bereich.
In der Tat. Und das ist natürlich wie immer etwas personalintensiv. Und damit sind wir ein bisschen mehr Problem der Gesellschaft.
Da wären wir dann wieder beim Fachkräftemangel und bei der Gesellschaft. Und genau das haben die natürlich mit anderen, wie zum Beispiel die Psychiatrie, gemeinsam, dass es eben personalintensiv ist und eben nicht nur mit Medikamenten eben rein behandelt werden kann. Und dann, wenn Sie sagen, diese multifaktorielle Einflüsse, wird auch immer alles komplexer natürlich. Ein Thema, das mir noch gar nicht so präsent ist, vielleicht ist es auch gar nicht so präsent, ist es präsent? Brauchen wir das? Sind Studien mit alten, gebrechlichen Menschen? Ist natürlich wahrscheinlich ein schwieriges Thema. Generell Studien mit Menschen im medizinischen Bereich ist nicht einfach. Aber mit älteren Menschen, gibt es da welche oder sind da die Hürden so hoch, dass sie letztendlich gar keine machen können?
Es gibt natürlich welche, ganz klar. Wo es viel zu wenige gibt, ist bei der klassischen Pharmaforschung. Wir haben viele, viele Medikamente, die primär von älteren Menschen eingenommen werden. Diese ganzen Blutverdünnungsmedikamente, inzwischen haben sie ja Marcomar mehr oder weniger abgelöst, diese Noax, viele werden das vielleicht von einer oder anderen Hörern auch kennen, die sind vor allem mit jüngeren Menschen, also sag mal 60 Jahre im Schnitt untersucht worden, aber nicht mit den 80-plus-Patienten, die natürlich andere Risiken wieder haben. Stichwort Hirnblutung zum Beispiel. Jetzt kann man natürlich immer sagen, man kann das ja dann im Alltag untersuchen. Da kriegen die Firmen inzwischen mehr Auflagen, dass sie diese Real-World-Evidence-Studien machen müssen. Das heißt, sie müssen danach gucken, wie läuft das mit diesen Medikamenten und müssen dann in einer bestimmten Art und Weise die nachverfolgen oder mit Registerstudien. Aber man weiß ganz genau, es gibt eine Studienart, die wirklich die höchste Evidenz bringt und man wirklich sagen kann, alle Einflussfaktoren, die vielleicht ein Ergebnis verzerrt hätten haben können, sind ausgeschlossen oder zum größten Teil ausgeschlossen. Das sind diese randomisierten, kontrollierten Studien. Und wenn man in diese Studien, das sind die Zulassungsstudien, nicht die älteren Menschen, vor allem auch Gebrechliche mit einbaut, dann wird es schwierig. Wir haben dazu auch einen Artikel geschrieben, wo wir gesagt haben, man muss da in der Richtung mehr machen. Sind da auch bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelgesellschaft, aktiv. European Medicine Agency und versuchen die dazu bringen, dass die Pharmafirmen dann anhalten muss, auch zum Beispiel 100 gebrechliche Menschen einzuschließen, dass man zumindest einen Trend sieht, ob die genauso profitieren von dem Medikament wie die Fitteren und Jüngeren, die keine Gebrechlichkeiten haben. Also so ist in der Tat der Versuch, da besser zu werden, aber wir sind noch weit entfernt, dass das gut wird.
Und das hat die Pharmaindustrie einfach nicht gemacht, weil sie es nicht mussten, dann war es ihnen zu stressig, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also man muss sich das natürlich so vorstellen, dass wenn ich einen 80-jährigen Gebrechlichen einschließe, dann ist er nach 12 Monaten vielleicht zu 20% der Fälle gar nicht mehr da. Oder ist im Krankenhaus, oder ist im Pflegeheim, oder hat andere Probleme, mit denen er nicht mehr in der Lage ist, die Studien zu beantworten. Das heißt, wir haben viel mehr, man nennt es Attrition, das ist ein hartes Wort, Abnutzung in den Studien, sodass die Leute rausfallen, Dropouts. Und das verzerrt natürlich auch wieder Ergebnisse, also macht das Ganze schon schwierig. Nichtsdestotrotz ist es aber die einzige Möglichkeit, wie man das vernünftig machen kann. Und ich denke, man muss den Versuch auf jeden Fall immer mitlaufen lassen. Und man kann ja, wie gesagt, geht es sehr stark in die Methodologie. Wenn ich eine Studie mache, muss ich immer vorher rechnen, ob den Effekt, den ich vermute, ich mit der Anzahl an Menschen nachher überhaupt zeigen kann. Ein gutes Beispiel ist die Corona-Impfung, wo alle sagen, das ist wo viele sagen, da haben die Firmen vielleicht nicht gut oder lauter gearbeitet, indem sie vielleicht irgendwelche Nebenwirkungen gar nicht gesehen haben. Aber die Nebenwirkungen waren, obwohl sie in der Masse am Schluss häufig genug waren, dass genug Menschen darunter gelitten haben, in diesen Studien, wo die 20.000 gegen 20.000 untersucht haben, was schon echt große Studien sind, ist trotzdem das Signal der Nebenwirkungen nicht groß genug geworden, dass man es mit dieser Menge an Leuten gesehen hat. Und wenn ich jetzt sage, solche Blutverdünnungsstudien, da nimmt man etwa 3.000, 4.000 Menschen, da sollen noch 100 gebrechliche Alte mit dazu, dann sind es natürlich total wenig. Da sieht man keine großen Effekte. Aber was man sieht, ist, ob sich der Effekt in Richtung besser oder in Richtung schlechter zu den anderen entwickelt. Also man kann nicht den Gesamteffekt nachweisen, aber man sieht einen Trend zu, die Alten profitieren mehr oder weniger. Und solche Sachen kann man schon machen. Und dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Aber ich denke, man muss daran, auch wenn es die Probleme hat, die ich gerade versucht habe zu erklären.
Ja. Aber ist ja eigentlich wundersam, weil aus Sicht der Pharmaindustrie ist das ja eigentlicherweise eine große Abnehmergruppe, die älteren Leute. Das heißt, um es jetzt mal wirtschaftlich zu sehen, wenn ich eine geriatrische Klinik habe, habe ich als Pharmaunternehmen ja eine sichere Bank, dass die mir immer was abnehmen werden. Gehe ich mal davon aus. Also,
das stimmt, ja, aber die nehmen es ja auch sonst ab.
Müssten ja eigentlich ein Interesse daran haben, sollte man meinen.
Ja, aber die nehmen es ihnen ja auch so ab, ne, weil sie einfach keine Alternative haben. Also jetzt gibt es halt neue, schöne Medikamente gegen Diabetes. Sagen wir, die Abnehmmedikamente, die gerade so gehypt werden, das ist natürlich eher nichts für unsere Patientinnen und Patienten. Da geht es nicht mehr ab. 75 muss man in der Tat nicht mehr abnehmen, weil dann das Mortalitäts- und Sterblichkeitsrisiko eher steigt. Wichtige Information für die Zuhörer zu Hause. Keine Diät mehr ab 75, grob. Aber natürlich solche Medikamente wie diese Glyphlozine zum Beispiel, die jetzt bei der Diabetes rausgekommen sind, die für Herzinsuffizienz sehr wirksam sind. Da gibt es extrem wenig Informationen, wie jetzt diese gebrechlichen Alten wirklich darauf reagieren. Jetzt, also zumindest nicht aus den Zulassungsstudien. Hinweise schon. Aber so richtig nicht. Und trotzdem geben wir das natürlich, weil das Medikamente sind, die insgesamt bei diesen Jüngeren und Fitteren wirksam sind. Also extrapoliert man auch auf die Älteren und Gebrechlicheren. Ältere sind oft in diesen Studien inzwischen auch drin. Na, früher war 65 Schluss. Inzwischen haben die schon auch 75-Jährige und manchmal auch sogar 80-Jährige drin. Aber das sind richtig fitte 80-Jährige, nicht die bei mir in der Klinik liegen.
Hört da die Pharmaindustrie auf Sie oder haben Sie da irgendwelche Lobby, wo Sie das dann weitergeben, wo es dann auch politischen Einfluss geben kann?
The big picture der Gesellschaft kann natürlich auch sein, wenn das jetzt so keinen Riesenunterschied macht, warum soll der Denkinger das fordern? Das kostet uns ja am Schluss alle mehr Geld, weil wenn die Pharmafirma natürlich mehr Alte einschließt, die natürlich häufiger Dropout haben und die ganze Studie noch komplizierter wird und Studien sind unglaublich teuer, das heißt, die haben ja immer auch Risiken, diese Firmen, dann wird das Medikament am Ende noch teurer werden. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es sich lohnen, weil man damit natürlich viele Patienten eben nicht falsch behandelt, wenn man dann erst spät merkt, dass das für einen älteren Menschen mit einer Sturzgefahr und einem rezidivierten Harnwegsinfekten vielleicht doch nicht das richtige Medikament ist. Dann könnte man es von vornherein lassen.
Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, das natürlich bei der Geriatrie letztendlich immer mitgedacht werden muss, zwangsläufig. Und zwar ist es das Versterben der Patienten. Da denke ich mal, das ist natürlich für die Geriatrie ein größeres Thema als jetzt für reine Neurologie oder Orthopädie. Da gab es immer dieses klassische, die Patienten möchten gerne zu Hause versterben. Völlig nachvollziehbarer Wunsch, ist ja ganz klar. Die Realität sieht dann wahrscheinlich öfter anders aus, dass sie in den Pflegeheimen drin sind. Wie kann ich da diesen Spagat hinbekommen? Oder kann man das irgendwie auflösen oder sehen Sie da einfach pragmatische Gründe, die dagegen sprechen? Oder kann es da wieder eine Trendwende geben?
Da ändert sich auch gerade so ein bisschen was. Also es sterben mehr Leute, aber immer noch weniger, deutlich weniger als die das gerne möchten, zu Hause. Es sterben natürlich immer noch viele Menschen auch in Pflegeheimen. Das muss ja auch nicht unbedingt immer Schlechteste sein, weil da vielleicht auch Menschen sind, die rund um die Uhr auch sich um diese Menschen kümmern, ja oft über Jahre, muss man sagen. Ich glaube, was am ehesten zu vermeiden und zu verringern wäre sicherlich auch, dass man im Krankenhaus sterben muss. Ich glaube, das ist nicht immer schön, nicht immer notwendig. Ich denke, da könnte man viele Dinge machen. Wir haben da auch jetzt ein paar Ideen in so einem Forschungsprojekt mal formuliert, das jetzt aber noch nicht genehmigt wurde, wo es darum geht, die Art und Weise, wie Menschen in Pflegeheimen, also Gesundheitsberufe und in Krankenhäusern und aber auch Angehörige zu Hause, die Patienten, die sterbend sind, betreuen können, wäre was glaube ich, viel wichtiger ist als die Frage, wo sie am Ende sterben, sondern wie die Patienten sterben. Sind die gut versorgt? Haben die keine Symptome? Fühlen die sich da wohl? Jemand, der sich nicht vorstellen konnte, im Krankenhaus zu versterben, aber jetzt sich im Krankenhaus wohlfühlt, was bemerken wir doch häufig, oder im Pflegeheim, das ist doch eigentlich was Schönes, wenn er oder sie dann dort versterben darf, und gut versorgt ist. Also geht es ein bisschen um das Erkennen von Symptomen, die Symptome richtig zu behandeln. Solche Dinge sehen wir als extrem wichtig an. Und ich glaube, da haben wir noch viel Luft nach oben. Da können wir unser Personal, Pflegekräfte, genauso wie Ärztinnen und Ärzte, die zum Hausbesuch kommen oder eben das Pflegeheim besuchen, im gut schulen. Wir haben inzwischen Palliativnetze, Ambulante in Ulm, die, wie ich finde, sehr gut funktionieren. Nicht nur in Ulm, eigentlich relativ flächendeckend, muss man sagen. Da tut sich was. Ich glaube, gerade bei den Pflegekräften kann man da noch viel Schulungsprogramme auch auflegen, die viele Dinge verbessern würden, aber auch vielen Angehörigen auch so ein bisschen Angst nehmen und Tools in die Hand geben, das zu machen. Da muss man aber Schulungsprogramme aufsetzen. Und da haben wir, glaube ich, noch zu wenig.
Aber es gibt schon welche.
Es gibt welche. Es gibt auch solche, es gibt so ein ganz nettes Schulungsprogramm, das heißt Letzte Hilfe, so ein bisschen wie Erste Hilfe. Das sind wenige Tage, in denen man dann lernt auch, wie man mit Sterbenden umgehen soll. Ist primär für Gesundheitsfachberufe, die eben sich jetzt nicht nur damit beschäftigen, gedacht gewesen. Dann auch, soweit ich weiß zumindest, gibt es aber auch für Angehörige. Also da gibt es verschiedene Arten, wie man dieses letzte Hilfe machen kann. Ich glaube, es geht von 2 Tagen bis zu einer Woche. Schönes Programm. Ich habe da mal einen Teil mitgemacht. Fand ich sehr, sehr gut.
Kommen wir nochmal zu einem Thema, das wir angesprochen haben bereits, aber versuchen wir jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden. Die Digitalisierung, speziell die digitale Geriatrie. Da gibt es auch ein Projekt, das sich sehr vielversprechend anhört, vom Titel her zumindest. Daheim dank digital. Habe ich dann mit KI und Pflege daheim, werden Sie dann überflüssig? Also Sie nicht persönlich, sondern ist die Einrichtungen überflüssig?
Bevor ich dazu was sage, vielleicht noch ein Satz, der mir gerade noch einfällt zum Thema Sterben, wo wir eigentlich auch viel Unterstützung haben, sind die Hospize, ne, die inzwischen auch in die Krankenhäuser reingehen. Das wissen die wenigsten. Es gibt auch so einen ambulanten Hospizdienst, da ist auch unser Hospiz in Ulm sehr aktiv und engagiert. Da können wir Leute anrufen, die dann kommen, auch zu sterbenden Patienten bei uns, weil die Pflege natürlich ja nicht dauerhaft bei jemandem sitzen bleiben kann. Und da kommt jemand und sitzt da und der ist ausgebildet, kann mit so einer Situation umgehen, kann auch sehr hilfreich sein. Also ich glaube, viel weniger muss es um dieses Wo, sondern eher Wie gehen. Da müssen wir weitermachen. Genau, Hospiz. Gut, aber Wechsel in der Tat daheim dank digital. Ich finde ein super spannendes Projekt. Ich mag auch den Namen, den ich nicht erfunden habe, sondern die Brigitte Kohn, Ergotherapeutin bei uns, entstanden aus so einem Projekt mit Ulm, wo es um die digitale Stadt auch ging. Und wir haben einfach festgestellt, dass ältere, gebrechliche Menschen mal wieder, erstaunlicherweise, sich mit diesen digitalen Alltagshelfern und diesen ganzen Sachen noch nicht so in dem Maße auseinandersetzen. Es gibt seit mindestens 20 Jahren vom Generationentreffen Ulm und anderen ZAWIF viele Initiativen, auch solche Begleiter zu haben, die einem Handys, Smartphones und so weiter erklären. Aber das ist natürlich auch eher wieder für fitte Leute. Unser Ansatz ist, wie kann jemand durch vielleicht so einen digitalen Alltagshelfer länger zu Hause selbstständig einigermaßen zufrieden leben? Gibt es denn da Produkte, die uns helfen können? Und da fallen vielleicht die ein oder anderen Produkte Ihnen ja auch schon ein. Zum Beispiel so eine Sturzuhr ist was wir da genau untersuchen. Also wenn man so eine Uhr anhat oder auch diesen Notrufknopf, wenn der selbstständig den Sturz alarmiert, dann muss niemand mehr da drauf drücken, weil er vielleicht gar nicht mehr in der Lage ist zu drücken. Und dann kommt das Rote Kreuz oder der Angehörige wird dann direkt angerufen auf dem Handy. Und die Produkte sind inzwischen durchaus gut, auch wenn man nicht direkt zum Roten Kreuz durchgereicht wird, sondern der Angehörige sagt, ich möchte erstmal selber angerufen werden und dann hinfahren. Und man ist gerade am Telefonieren, dann wird die nächste eingegebene Nummer angerufen. Oder wenn der Anrufbeantworter dran geht, dann schaltet die Uhr automatisch auf die nächste Nummer. Also es gibt schon so ein paar Produkte, wo ich sagen kann, die können dazu beitragen, dass sich jemand sicherer zu Hause fühlt.
Was gibt es denn jetzt noch außer dieser Sturzuhr? Das ist ja ein bekanntes, nachvollziehbares Beispiel. Gibt es da noch irgendwelche spannendere, weitere Sachen, die vielleicht jetzt noch nicht so im Fokus sind?
Ja, wir haben mehrere von diesen Uhren übrigens untersucht. Und ganz spannend war, dass das alte Apple Watch, dass die ältere Variante diese Stürze von älteren Menschen nicht so gut detektiert hat, eher so Fahrradstürze detektiert. Und da war zum Beispiel so eine Uhr, die speziell für ältere Menschen gemacht wurde, besser. Mhm. Haben da auch so einen Vergleich gemacht, so eine Art Stiftung Warentest für gebrechliche Ältere. Das ist im Grunde das, was dieses Daheimdank digital ist. Also da kann man schon genau hingucken. Aber es gibt natürlich noch andere Produkte. Also zum Beispiel gibt es diese Medikamentenspender elektronische, die dann, wenn der Patient diesen Spender umdreht und das Produkt, das Medikament oder die mehreren Medikamente, die in diesem kleinen Vertiefung für diesen Tag drin sind, abnimmt, das den Spender umträgt, dass der das merkt, dieser Spender, das ist herausgenommen worden und geht dann davon aus, dass die Medikamente auch eingenommen wurden. Das kann man natürlich nicht sagen, es kann ja auch herausgenommen werden und dann weggekippt, ne? Aber solche Sachen helfen natürlich, um so ein bisschen zu gucken, ob das auch funktioniert mit der Medikamenteneinnahme. Man kann die entsprechend programmieren. Es gibt solche Leisten, die an Betten gemacht werden, die dann signalisieren, wenn jemand aufsteht. Stichwort, mein Ehepartner schnarcht und ich möchte im anderen Zimmer schlafen, habe aber Angst und Sorge, wenn der aufsteht in der Nacht, dann möchte ich ja informiert werden. Es gibt auch solche Matten im Bett, die dann merken, der Druck ist nicht mehr da und der Patient oder der Mensch steht auf. Sowas haben wir im Krankenhaus inzwischen auch. Es gibt noch viel elaboriertere Dinge, solche Radar-Einrichtungen, die man oben an die Decke macht und die dann einen bestimmten Bereich abdecken. Es gibt auch eine Firma, die hat das zum Beispiel nur über die Böden gemacht. Die nennt sich Sense Floor. Da merkt der Boden, der ist kapazitiv, heißt das so, weiß ich nicht genau, wie beim Handy-Tastatur oder im Handybildschirm, da drückt man drauf und das heißt, der merkt, wenn da jemand geht oder liegt, kann dann dadurch detektieren, dass jemand zum Beispiel gestürzt ist, wenn der dann liegen bleibt und sich auch nicht mehr bewegt zum Beispiel und einen Alarm geben und solche Dinge. Also gibt es schon sehr, sehr, sehr elaborierte Sachen, aber viele Sachen sind nicht so ausgereift, dass sie wirklich geeignet sind, A, für den Alltag, dass es auch wirklich umsetzbar ist. So ein Boden ist super teuer, so ein Radar etwas günstiger, so eine Sturzuhr am günstigsten, dass es wirklich ausreichend für genug Leute hilft. Und manche Sachen sind einfach technisch auch nicht ausgereift. Die hängen sich auf, ganz banal. Und dann, wenn es sich zweimal aufgehängt hat, dann nutzt ein älterer Mensch das irgendwann nicht mehr, wenn das schon nicht von vornherein nicht so technikaffin ist. Muss also ein bisschen, hört sich hart an, idiotensicher sein, sagt man, glaube ich, für uns, das hat nichts mit Idioten zu tun, aber es sollte so sein, dass es einfach immer funktioniert.
Also im Prinzip die gleichen Ansprüche, die man immer an die digitalen Produkte hat. Es, ja. Es sollte zuverlässig sein. Also sagen wir mal, vor allem im medizinischen Sektor. Wenn ich jetzt mein Handy zu Musik hören nehme, dann ist es ein Aussetzer, ärgerlich, aber nicht wirklich dramatisch. Ja? Aber wenn es natürlich in den Bereich geht, wo die Medizin reinkommt, da brauche ich ja eine gewisse Zuverlässigkeit. Da muss ich mich ja darauf verlassen können, dass es technisch funktioniert. Und natürlich, der Begriff, den Sie gewandt haben, der ist vielleicht nicht so ganz elegant, aber er muss ja schon bedienerfreundlich sein, weil man muss ja die Leute auch dazu animieren, das Ding zu benutzen. Und wenn ich von vornherein sage, ich muss da halb Informatik studiert haben, dann bringt mir das beste Produkt natürlich nichts. Und dann haben wir natürlich noch die Kostenfrage, die auch immer mit reinspringt. Das ist natürlich auch eine Sache. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein relativ großer, wachsender Markt sein wird. Nicht unbedingt jetzt Geriatrie, sondern generell zu Hause bleiben. Und die Thematik ist ja dann die gleiche. Also es wird ja für die Geriatrie vieles sein, was generell der neue digitale Markt mit sich bringt. Die Uhr ist vielleicht nicht primär für ältere Menschen gemacht, lässt sich aber hervorragend dafür verwenden, gehe ich mal von aus. Ne?
Ja, und das ist genau der Punkt. Natürlich ist der Begriff Idioten sicher ein doofer Begriff. Auf der anderen Seite habe ich da an mich gedacht, weil man ja doch gerade mit solchen technischen Produkten manchmal denkt, ja Mensch, jetzt habe ich das doch genauso gemacht und plötzlich stimmt das Passwort doch wieder nicht. Ne? Und in der Tat, so einmal die Woche hängt sich bei mir Spotify auf. Ist ja nicht schlimm. Aber wenn sich jetzt dieses Tablet aufhängt, das ich meinem Vater, der 700 Kilometer weg wohnt, gegeben habe, damit ich ihn immer anrufen kann, was sonst nicht funktioniert, weil das Telefon nicht hört oder weil er mich halt auch mal sehen möchte und es funktioniert 2 von 3 Mal nicht, dann wird er das nicht machen. Und dann ist es bei Kommunikation vielleicht schade, bei Notruf echt ein Problem, weil man sich ja natürlich viel mehr drauf verlässt. Da gibt es natürlich eine Abstufung, was noch verlässlicher sein muss. Ich denke, da ist einfach wirklich extrem, bei diesen ganzen Sachen geht es extrem in die Richtung Zuverlässigkeit und Nutzbarkeit, also Usability. Und wenn das für ältere Menschen nicht geeignet ist und nicht darauf geeicht ist, dann wird das ein Produkt sein, das sich nicht durchsetzt. Ich glaube auch eine Apple Watch für gebrechliche Menschen wirklich schwierig, wird auch irgendwann mit
klein und fusselig
und dann ein bisschen eine Polyneuropathie und kann es nicht mehr bedienen. Da gibt es so ganz einfache Uhren, die eben nur so einen Druckknopf haben. Ne? Die müssen aber halt auch funktionieren. Und gibt ja noch ganz fancy Dinge, die dann wirklich ein gezieltes Defizit überwinden. Das sind Sachen, die wir auch dann haben. Da geht es dann aber wirklich in teure Bereiche. Zum Beispiel gibt es so eine, nennt sich Orcam, das ist eine Kamera, die Sie an die Brille andocken können für Menschen, die nichts oder sehr, sehr schlecht sehen. Und dann sagt Ihnen diese Kamera, was vor Ihnen ist, über so eine kleine Lautsprecherausgabe. Kostet 4.500, 5.000 Euro, zahlt die Kasse sogar, dann nehmen wir das auch auf, weil wir haben in unserem Daheimdank Digital eigentlich nur Produkte unter 1.000 Euro. Wir wollen keine Elite, keine Robotik, weil das einfach viel zu teuer und aktuell einfach nicht massenmarkttauglich ist. Aber sowas wie eine Orcam, die ein gezieltes Defizit, nämlich Sehen, überwinden kann und Leute damit wieder funktionell selbsthilfefähiger macht und die Kasse es bei Eignung übernimmt, da muss schon alles passen, man muss damit umgehen können, dann finde ich das ein gutes Produkt, das man auch aufnehmen und wir auch mit in unserem Portfolio drin haben. Ich finde es ganz spannend, weil die sagt einem dann schon, wenn man so einen 5-Euro-Schein dahin hält, 5 Euro. Oder wenn man in den Supermarkt geht, kann es die QR-Codes erkennen. Das heißt, man kann plötzlich vielleicht wieder einkaufen, einigermaßen selbsthilfefähig. Und solche Dinge finde ich toll und da versuchen wir einfach immer up-to-date zu bleiben mit unserem Daheimdank Digital.
Daheimdank Digital. Zum Abschluss an den Herrn Denkinger nochmal eine ganz einfache Frage. Ich konfrontiere Sie jetzt mit einer These, die ich letzte Woche bei Kollegen der Printmedien gelesen habe. Wir haben gar keinen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen Organisations- und Verwaltungsmangel in Deutschland.
Auch höchst interessant. Ich glaube, das ist eine politische Frage. In der Tat würde ich das auch so sehen. Ich darf das nochmal auf Daheimdank Digital kaprizieren. Wir haben das über ein Drittmittelprojekt gemacht. Alle sagen, wie toll dieses Projekt ist und dass sich jemand jetzt ohne was verkaufen zu wollen, diese Produkte annimmt und die testet und genau hinguckt, ob die wirklich was taugen oder nichts taugen und dann entsprechend berät. Aber bis jetzt gibt es wenige, die uns diese Initiative wirklich so unterstützen, dass ich das aufrechterhalten kann. Ich kann das natürlich nicht für meinen Krankenhaus-DRGs irgendwie bezahlen, so ein Projekt. Stadt Ulm unterstützt uns mit ein bisschen, muss man sagen. Da bin ich auch sehr dankbar, aber das reicht nicht, um sowas in die Zukunft, in der Zukunft zu halten. Wir haben von der Initiative Ulm Digital eine Unterstützung bekommen jetzt, weil sie das auch ein tolles Projekt finden. Finde ich super, die sonst so Einstand Motorsport unterstützen. Aber da haben wir doch eigentlich ein Thema, wo die Verwaltung ran müsste und dass diese sehr quartiersorientierte soziogeriatrische Intervention, die meiner Ansicht nach wirklich was bringt, unterstützen müsste. Also könnte man diese These eigentlich stützen und sagen, vielleicht ist es ja das Verwaltungsdefizit.
Haben Sie jetzt genug Fachkräfte für sich oder merken Sie das im täglichen Kampf um Mitarbeitende?
Also wir haben überall, glaube ich, in allen Branchen bei uns von der von den Reinigungskräften, die wir ohne die ganzen Menschen aus anderen Ländern, Einwanderung, nicht, glaube ich, betreiben könnten, muss man ganz klar sagen, über die Pflege, über die Hauswirtschaft, über die Verwaltung selber, Elektriker, den wir zum Beispiel suchen, die aber natürlich in der freien Wirtschaft auch besser verdienen als in unserem Gesundheitswesen, muss man sagen. Wir haben zwar ein tolles Team, aber wir suchen überall Leute. Bei den Ärztinnen und Ärzten habe ich im Augenblick das Glück, dass wir wirklich ausreichend Anfragen haben, weil wir, glaube ich, eine gute Weiterbildung machen, weil wir eine gute Unterstützung und Weiterbildung auch am Patienten machen, sodass das immer noch recht beliebt ist. Aber auch da ist es nicht so, dass ich jetzt wie früher die Leute 100 Bewerbungen am Tisch habe und mir das einfach aussuchen kann. Also Fachkräftemangel ist da, ganz klar.
Ein nicht ganz so positives Schlusswort, aber wir setzen schwer auf die Digitalisierung. Ich bedanke mich über das Gespräch über die Geriatrie bei dem Herrn Professor Dr. Michael Denkinger. Er ist der Direktor am Agaplesion Pedester hier in Ulm und Institutsdirektor am Institut für geriatrische Forschung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie in der vergangenen Stunde für uns Zeit gehabt haben.
Ganz herzlichen Dank, dass ich die Zeit bekommen habe.